Wisst ihr noch, seit gestern, dem 25. Februar, ist die Pandemie 3 Jahre alt geworden und vor 3 Jahren haben wir gesagt, dass wir uns so langsam, ach nee, die erste Infektion ist da bestätigt worden, in NRW, bei dir da so um eine Ecke, irgendwo. Mhm.
In NRW Deutschland.
Ist ja groß, ne?
Genau. In Deutschland.
In Deutschland, ja. Im Ausland ja schon länger her, aber da hat man es in Deutschland das erste Mal quasi festgestellt und jetzt, nach 3 Jahren, ab dem 1.3. fallen die meisten Schutzverordnungen. Ja, das hat Herr Lauterbach jetzt gesagt, wir sind endemisch geworden und dementsprechend können wir damit auch sehr gut umgehen. Ja, das heißt, die Masken fallen nicht überall. Darüber müsst ihr euch noch informieren in eurem jeweiligen Bundesland. Ich weiß, bei euch in NRW stand jetzt dritte Krankenhäuser, Pflegeheime, so Besuch von diesen Gesundheitseinrichtungen. Da muss man noch was tragen. Gibt es sonst irgendwelche Sonderregelungen noch bei euch? Wir sind mal wieder föderalistisch. Dementsprechend ist nicht überall alles gleich.
Nee, nichts, von dem ich wüsste. Nee, ich glaube, ne? Das Personal muss im Krankenhaus keins mehr tragen. Ne? Aber ich habe jetzt noch niemanden gesehen, der es nicht trägt.
Ja, nur noch Besucher. Das ist schon mal spannend. Aber das Personal nicht mehr. Ja? Also ja. Von daher, wir reden weiterhin über Rettungsdienst und über viele andere Themen. Vor allem nicht mehr so viel über Corona. Haben wir aber auch schon die letzte Zeit gar nicht mehr so gemacht. Ne? Und heute diskutieren wir über diesen Begriff Blaulichtnomaden. Finde ich immer ein bisschen negativ angehaucht. Weiß ja nicht, wie du das so siehst. Aber darüber können wir gleich ja nochmal diskutieren.
Ja, da ist ja ein riesiger Spiegel, also was heißt ein riesiger Spiegelartikel, aber da ist ein Artikel vom Spiegel und der war ja sogar irgendwie gesponsert teilweise, also der wurde mir sogar, der wurde ja als Werbung ausgespielt, wurde mir auch auf Instagram irgendwie und Facebook mehrfach vorgeschlagen und alle haben darüber gesprochen und meinten, erzählt doch mal, was ihr von den Blaulichtnomaden haltet. Und ich habe tatsächlich auch einen Kollegen, der Blaulichtnomade ist und können wir gleich mal zu Stellung beziehen.
Jedenfalls und auch erklären, was sind überhaupt Blaulichtnomaden. Also bis gleich.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
Ich hätte denn gerne, dass du auf dem Titelbild von der Folge irgendwie im Hintergrund so eine Schlange von Menschen hast, die mit so Stöcken so gehen, die Nomaden.
Daran habe ich auch schon gedacht, so wie man das so hinmacht, wie eine Wache und die andere Wache. Und dann,
ja, ich glaube, so mit ihrem Stab und ihrem Beutelchen über der Schulter ziehen sie dann von Wache zu Wache.
Wie die Gesellen, ne?
Also diese Gesellen.
Gar nicht so
genau,
schlecht,
diese, ja. Stimmt, ja.
Ja, nee, darüber auf jeden Fall auch reden. Und du hast mir heute noch einen Artikel geschickt von der Rettungsdienst bezüglich RettungssanitäterInnen auf RTWs, beziehungsweise, ja doch, RTWs und ITWs und so, NEFs. Mhm. Darüber müssen wir auch noch mal reden, ob das denn immer ganz so gut ist, ob man Rettungssanitäter in der Qualifikation tatsächlich einfach so auf so ein Fahrzeug lassen kann. Ja, da müssen wir mal so ein bisschen quatschen. Ja, mal gucken, wie deine Meinung ist. Ich habe mir da auch so einige, ich habe das mit ein paar Kollegen heute auch vorgelesen, nach der Nachtschicht in der Wache. Und die hatten auch gespaltene Meinungen dazu.
Ja,
das ist auf jeden Fall spannend. Wir haben aber auch ein paar User-Fragen bekommen. Ich habe jetzt nur 1, 2 rausgesucht, weil heute ist unser Kalender proppenvoll, unser Themenkomplex proppenvoll. Und zwar hat die Lysianne, ich hoffe, ich habe es richtig gelesen, mal kurz zusammenfassend gesagt, sie wurde schon 2-mal oberes Sprunggelenk operiert. Dann hatte sie Schmerzen im Bein. Der Arzt hat gesagt, wenn sie mal Wärme verspüren sollte auf einmal, dann möchte sie bitte sofort ins Krankenhaus. 2 Tage später hat sie plötzlich Probleme mit der Atmung bekommen. Was könnte sie haben?
Eine Lungenembolie?
Genau, ne? Hatte sie tatsächlich auch. Aber der Hausarzt hat das auch verdächtigt, hat aber einfach gesagt, gehen Sie mal selbstständig ins Krankenhaus. Ne? Das ist ihr sehr schwer gefallen. Mit der Mutti hat sie es trotzdem zusammen geschafft. Im Krankenhaus hat man gesagt, warum haben Sie sich keinen RTW nicht gerufen? Und da hat sie sich gefragt, warum wird hier nicht einfach entweder ein KTW, hat sie auch geschrieben, oder ein RTW gerufen, damit sie zumindest möglichst schonend und liegend und nicht mehr bewegend umherlaufen muss. Das war so ihre Frage, was wir davon halten und ob wir ein RTW rufen würden bei einer Lungenembolie.
Also das kommt ja jetzt letztlich auf ihren Zustand an. Also ich kann auch nur wieder von den Patientinnen berichten, also Lungenembolie klingt ja immer gleich so riesendramatisch, genauso wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ist natürlich alles dramatisch in der dramatischen Version, aber es gibt ja davon auch ganz abgestufte Formen, wenn das Gerinnsel eben nicht so riesig ist. Und es gibt ja auch Leute, die irgendwie wochenlang mit einem Herzinfarkt durch die Gegend laufen, einfach weil ganz kleine Gefäße nur betroffen sind davon. Und letztlich muss man sagen, hat ja geklappt. Also was hätte jetzt der Rettungsdienst geändert, wenn sie jetzt natürlich auf dem Weg kollabiert wäre oder sie hätte extreme Kreislaufsymptomatik gehabt, dann auf jeden Fall. Aber sonst hätten wir jetzt nichts da groß.
gut, ne? Anstrengung sorgt auch immer für eine hohe Nachlast dann auch am Herzen. Mhm. Jetzt gerade bei einer Lungenembolie, das ist natürlich schwierig. Sie hatte schon Atemprobleme, wäre auf jeden Fall rettungsdienstwürdig, ja, dass man da was rufen
also
könnte.
Also es wäre nicht, wir sind schon Patienten mit weniger Gefahren.
Richtig, ja, kann man sagen wir es mal so, genau. Und tatsächlich hatte ich das jetzt bei meiner Schwester, ich habe sie vorher gefragt, ich darf darüber reden. Die hat sich nämlich auch letztens gemeldet und gesagt, du Krischi, also bei mir wird es schon schwierig mit der Luft. Und mein Hausarzt sagt, ich soll mir mal die Ergebnisse in der Praxis abholen. Das ist übrigens 3 oder 4 Kilometer weg mit der Bahn. Und dann soll ich mal ins Krankenhaus damit. Und da habe ich gesagt, ja, also nix da, du machst hier gar... Also ich bin dann selbst gefahren, habe gesagt, ich bring dich runter und bring dich ins Krankenhaus und wir machen das auch alles nur noch mit Rollstuhl und du läufst hier gar nirgendwo mehr hin und alles. Und das hat man im Krankenhaus dann auch gesagt, also wie jetzt kein RTW? Und ja, na, also da hat man auch gesagt, lieber RTW bei Lungenembolie, gerade wenn schon Atemnot und so weiter mit dabei ist. Ne? Hm. Also vielleicht noch mit dem Hausarzt reden, aber Lysiane, und das muss ich dir jetzt mal ankreiden, das ist ja schon 2016 gewesen. Ne? Das ist ja 7 Jahre her. Warum hast du deinen Arzt nicht mal selbst gefragt? Angst? Das wäre so die Frage, die ich gerne nochmal gestellt hätte.
Christian, direkt hier wieder am Provozieren?
Nee, ich finde das einfach, man kann ja auch mal mit seinen Ärzten reden, mal fragen, warum das so ist. Würde ich, also mache ich auch gerne mal, ne, auf konstruktive Art und Weise. Und man muss sich da auch ein bisschen rantasten, aber ich würde es schon machen.
Ich habe eine interessante Mail bekommen. Mhm. Hallo Luis, ich arbeite seit 3 Jahren im Rettungsdienst bei der Johanniter. Bei den Johannitern würde ich es jetzt nennen. In den 3 Jahren hat sich bei uns einiges getan, leider nur ins Negative. Wir haben 4 RTWs, davon fahren 2 regulär im 24-Stunden-Schichtbetrieb, die anderen beiden im 12-Stunden- bzw. im 13-Stunden-Schichtbetrieb, dazu auch noch ein NEF im 24-Stunden-Schichtbetrieb. Jetzt sollen wir ab März noch ein 6. Auto dazu bekommen, NKTW. Die Frage, die ich mir immer stelle, von welchem Personal soll ein solches Auto noch besetzt werden? Wir Mitarbeiter werden jeden Monat mit mindestens 30 Überstunden geplant, dazu kommt dann immer noch die Zeit, die man freiwillig einspringt. Die Johanniter mit ihren Knebelverträgen und einer sogenannten Opt-out-Regelung, die angeblich freiwillig ist, kann die wöchentliche Arbeitszeit auf 58 Stunden erhöhen. Bedauerlicherweise werden wir aktuell noch so geplant, auch so geplant und der Mitarbeiter wird quasi gegen die Wand gefahren. Wir fahren pro RTW im Schnitt 12 Einsätze in der Landrettung in 24 Stunden. Unsere Ruhezeit in der Nacht liegt manchmal bei 1 Stunde Schlaf. Jetzt zu allerletzt habe ich die Opt-out-Regelung gekündigt. Die soll eigentlich nicht negativ auf den Arbeitnehmer ausgelegt werden. Der Vertrag sieht 6 Monate Kündigungsfrist vor. Jetzt vor kurzem habe ich von der Wachführung so den vor ihm verheimlichten Dienstplan für März bekommen, wo er jede Woche mit 50 Überstunden geplant wurde. So viel dazu, nicht negativ auf den Arbeitnehmer zurückzuführen, Smiley. Und er hat jetzt gekündigt, gibt doch andere attraktive Arbeitgeber. Und er wünscht uns eine schöne Restwoche.
Ja, also nur mal so, diese Opt-out-Regelung haben wir auch gekündigt, nachdem wir auf 12 Stunden runter sind, hatten auch die 6 Monate, können jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie abgestraft wurden. Der Dienstplan ist immer noch, sorry, um es zu sagen, aber immer noch scheiße. Ja, also viele Wochenenden arbeiten und das ist leider so. Darüber reden wir heute ja auch bei den Blaulichtnomaden, das ist nämlich auch so ein Thema, ne, wie sich die Mitarbeiterzufriedenheit auswirkt, negativ, positiv, ist das immer so gut, aushilfen zu haben. Also all das, aber ich kann einiges nachvollziehen, was da gesagt wurde. Also
zum Thema Opt-out-Regelung muss man sagen, das haben wir schon mal im Thema, wie läuft eigentlich eine Rettungsdienstvergabe angesprochen, dass das unter Umständen auch in der Bewertungsmatrix vom Träger Rettungsdienst gefordert ist und man die Zuschlag gar nicht erhält, wenn man gar nicht nachweisen kann, dass man seine Mitarbeiter knebelt. Und ja. Das ist natürlich dann irgendwie so wieder, wer hat angefangen, ne?
Ja, ich würde auf jeden Fall mit der Mitarbeitervertretung reden. Also das ist auch nochmal ein Ding, ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Ihr habt eine Mitarbeitervertretung, die ist meistens auch geschult, kann zumindest auch andere Sachen nachfragen, hat auch ein anderes Standing gegenüber eures Vorstandes, eurer Geschäftsleitung, wie auch immer. Oder halt im Betriebsrat, je nachdem, wo ihr gerade seid, nicht nur von Johannitern ausgehen. Auf jeden Fall mit denen auch mal ins Gespräch kommen, denn die müssen den Dienstplan vorher auch sehen und genehmigen. Nur mal so.
Ja, das kenne ich ja, wie die Emma vor den Dienstplan genehmigt. Ja. Aber der wird ja gar nicht auf Sinnhaftigkeit geprüft, sondern irgendwie nur auf, okay, das ist so, passt so mit den Stunden und okay.
Aber nichtsdestotrotz, wenn man die MAV mal ein bisschen drauf spitz macht und sagt, hey, da läuft das schief.
Kommt auf die MAV an, also.
Ja, ist auch nicht immer so.
Wer hatte das denn, hatte er das sogar noch geschrieben? Genau, er. Ich hatte ihm dann nämlich auch das entsprechend daran den Hinweis gegeben und sagte, vielen Dank, da werde ich gleich mal schauen. Mal schauen, ob es was bringt bei der MAV. Er nennt sie die Arbeitgebervertretung. Passiert leider auch nichts. Ja. Und da muss ich ihm zu 100% zustimmen. Das hatte ich auch schon sehr oft irgendwie den Eindruck, dass der MAV irgendwie immer den Arbeitgeber mehr vertritt als den Arbeitnehmer. Es fängt schon damit an, dass bei so Gesprächen die MAV immer auf der Seite vom Arbeitgeber sitzt Und ja, also das kann ich nur bestätigen. Da hat mir auch schon Emma Fowler mal, der jetzt da reingewählt wurde, auch mal letztens so eine Geschichten erzählt, wo ich dachte, alter Falter.
Das ist regional irgendwie unterschiedlich. Bei mir saßen sie immer auf meiner Seite, aber haben auch schon mal gegen mich geschossen, wo ich so dachte, hey, also das ist jetzt, also gerade wo es ums Posten ging, hatte ich da kein gutes Standing, hat die MAV gewechselt mittlerweile. Und um mal die Frage zu beantworten, die jetzt ganz häufig gestellt wird, weil ich ja jetzt ganz viel wieder poste in den Stories, ja, ich darf es wieder. Das ist jetzt geregelt worden. Allerdings nicht mit denen, über die wir schon mal geredet haben, sondern ein paar Ebenen weiter hoch. Und
hat ja nur ein Jahr gedauert.
Es hat sehr lange gedauert und man hat mir auch gesagt, dass man sehr froh ist, dass es jetzt endlich durch ist. Ihr seht es ja unten immer am Rand, ich muss immer noch was dazu schreiben, wenn ich irgendwie Johanniterkleidung anhabe. Ist manchmal ein bisschen nervig, aber es ist nun mal rechtlich so. Und dementsprechend aber jetzt mal, um hier die Antwort zu geben, ja, ich darf es dann wieder. Ne? Genau. Ist bei dir irgendwas passiert jetzt so letztens bei deinem Arbeitgeber auf Arbeit? Hast du irgendwelche schönen, interessanten Einsätze, wo du sagst, du hast dich geärgert? Oder gefreut? Okay, das Ärgern, wo soll er anfangen, ja?
Nö, eigentlich nicht. Eigentlich sehr entspannt. Also ich sage ja, ein Arbeitgeberwechsel kann manchmal solche Wunder wirken. Das heißt ja nicht umsonst, man verlässt immer den Chef und nicht den Arbeitgeber.
Das ist so.
Und ich kann mich gar nicht mehr beklagen, das ist das Problem. Ich würde gerne meckern, aber ich kann gar nicht meckern. Da müsste ich mich in alte, längst vergangene Zeiten zurückversetzen. Ich fand es übrigens ganz gut, wir haben ja über dieses Ding Reform der Notfallversorgung gesprochen. Und dann hat mir jemand weitergeleitet die Pressemitteilung der Landesärztekammer Hessen. Und das ist ja so ein typisches Beispiel für diesen, nicht Standesdünkel, aber für dieses, jeder denkt irgendwie für sich, er macht es am besten. Und dann ist hier das nur kommentiert worden, dieser Vorentwurf da vom Lauterbach oder diese Stellungnahme von der Regierungskommission. Alter Wein in neuen Schläuchen, so bezeichnet Dr. Med. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer, von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgestellte Reform. Bereits seit März seien in dem hessischen Modellprojekt sektorenübergreifende ambulante Notfallversorgung einer gemeinsamen Initiative von hessischem Sozialministerium, Landesärztekammer, Kassenärztliche Vereinigung, Krankenhausgesellschaft, Landesverbände, bla bla bla. Neue Strukturen zur Notfallversorgung, gelebte Realität. Das Modellprojekt wurde von Praktikern für Praktiker gemacht, im Gegensatz zur Reform, die im Elfenbeinturm von Ministerien und beratenden Kommissionen entstanden ist, betont Pinkowski. Und im Prinzip ist das ein, die sagten auch hier, das hessische Modellprojekt muss eine Blaupause sein für die anderen. Und das merkt man wieder, dieses typische, das genau, was ich meine. Jeder macht jetzt irgendwas und keiner will dann aber mehr zurück oder dann sich in irgendeine andere Richtung wieder entwickeln. Und dann fängt jetzt jeder an mit, das ist alles doof, was neu kommt. Wir haben es doch schon perfekt. Und ja, Chaos Deutschland.
Ja, irgendeiner hat da wahrscheinlich immer so ein Modellprojekt. Also in Deutschland schon. Und das finde ich auch gut und gar nicht schlecht. Hoffe, dass da auch einige profitieren und ihr auch mal gefragt werdet daraus. Ne? Wenn nicht, fände ich es einfach bescheuert. Aber gut, ja. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn gewisse Notärzte einem nicht zuhören oder der Meinung sind, das komplett drüber zu entscheiden. Das habe ich jetzt leider zweimal erlebt. Ne? Einmal, wenn du ein EKG hast bei einer Schrittmacher-Patientin, wo der Schrittmacher aber kaum einsetzt und du in den restlichen Kurven des EKGs siehst, wie die Ts sich immer weiter senken und das nicht bekannt ist. Und der Arzt aber einfach sagt, ja, das ist ein Schrittmacher-Rhythmus, da kann ich sowieso nicht bewerten. Ne? Gott sei Dank dann aber sagt, wir gehen da hin. Und das andere ist immer noch so eine Sache, weiß ich nicht, ob man das Alter des Patienten immer maßstäblich dafür nehmen sollte, dass jemand nicht mehr reanimiert. Ne? Da haben wir uns dann aber auch zum Glück dann geeinigt, auch mit NEF-Fahrer und so weiter, gesagt, wir machen weiter, wir machen dies und jenes und haben uns dann doch mal widersetzt. Und dann merkt man aber auch, Ärzte sind da manchmal auch Menschen, lassen sich Gott sei Dank ab und zu mal auch überzeugen, wenn dann mehrere aufeinander treten, aber alleine steht man immer gerne mal da.
Ne? Mhm.
Sich dann doch durchsetzen oder ja, eben den Ärger dann einfahren, ja, was das sollte und kann ich durchaus mal verstehen. Wer sich bedankt hat bei uns, ist eine Tagesmutti. Die hört uns nämlich ganz, ganz fleißig, auch wenn wir nicht über Kinderthemen reden, aber die Themen, die wir gemacht haben, übers Impfen, da kriegen wir ja auch immer noch E-Mails, ne, ohne Ende. Immer übers Impfen, über Kinderlähmung, wo du mal was gesagt haben solltest, was wohl anders erfahren wurde, dann wieder, ich habe wieder irgendwo was verdreht oder auch nicht. Und dann habe ich aber nachgeguckt, das stimmt alles nicht, aber egal. Auf jeden Fall finde ich es immer ganz toll. Danke trotzdem für die Feedbacks und die konstruktiven Sachen. Die Tagesmutti sagt auch, Kinder, Notfälle, Impfung, da gibt es so viele Eltern und die empfiehlt sie auch tatsächlich unsere Sendungen, die sollen sie sich mit anhören. Und da kommen einige auch wohl happy wieder raus. Vielen Dank auf jeden Fall. Und sie postete hier noch ein kleines Bild, hat sich die Kein Sprechwunsch vor dem ersten Kaffeetasse geholt. Und mein Retter in der Not. Ja, auch so ein Tagesmutti braucht es definitiv, so ein Kaffee immer mal. Ich glaube auch mal zwischendurch. Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Unterstützung. So, was ist in Berlin los? Luis, erzähl mal. Da habe ich mich so gut wie gar nicht mit reingelesen, außer halt, dass da irgendwie Rettungssanitäter wohl auf den RTWs oder NES fahren sollen nach einer Ausnahmeverordnung alleine.
Ja, genau. Also das ist es im Prinzip schon. Es gibt... da ist jetzt wohl diese Rettungsdienstabweichverordnung in Dienst gegangen zu Sonderlagen oder gilt bei Sonderlagen und Auslastungslagen. Da kann ich jedem dann nur skverlag.de empfehlen. Da erfahrt ihr mal relativ neue Sachen zum Thema Rettungsdienst. Und im Prinzip ist es zulässig unter bestimmten Sonderlagen, die herrschen, aber eben auch bei einem länger anhaltenden Ausnahmezustand im Rettungsdienst, wie er in Berlin ja tagtäglich eigentlich eintritt, dass es eben zulässig ist, dass Fahrzeuge, also NEF, ITWs, also Notarzteinsatzfahrzeug, Intensivtransportwagen, aber auch Rettungswagen, die ja sonst zwingend einen Notfallsanitäter mit voraussetzen, dass es dann eben zulässig ist, da zwei Rettungssanitäter einzusetzen. Und weil man eben kein Personal hat, setzt man dann jemand niedriger Qualifizierten quasi ein. Das hat dann natürlich zu diversen Diskussionen geführt. Ich habe mir das mal so angeschaut und es erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an die bayerischen Notärzte, die keine Kompetenzen an die Notfallsanitäter abgeben wollen, weil sie glauben, sie könnten das besser und die Notsans könnten nichts. So glauben jetzt die Notsans irgendwie, sie könnten alles, das könnte der S gar nicht. Also es ist relativ interessant.
Ja.
Einer meint schon, ja, bin ich überhaupt Notfallsanitäter geworden und so und so und so und so.
Das finde ich jetzt auch spannend, weil ich halt Assistent, noch nicht Notfallsanitäter bin und du halt Rettungssanitäter. So, jetzt lassen wir mal unsere Egos spielen hier.
Also ich sage halt immer, man muss ja gar nicht jetzt hier rumspekulieren, man kann ja einfach mal schauen. Also die Argumentation ist ja der Ausbildungsstand und dann reicht ein Blick zur Wiener Berufsrettung, beziehungsweise nach ganz Österreich, ja. Aber Wien halt als Musterbeispiel. Der Notfallsanitäter, also der Transportführer dort, der hat den Ausbildungsstand von der Länge her eines deutschen Rettungssanitäters.
Ist so.
Nicht mehr und nicht weniger. Die Qualifikation der einzelnen Notkompetenzmaßnahmen, die kommen dann nochmal über Lehrgänge. Das heißt, er wird dann in Intubation nochmal geschult in einem Lehrgang, dann ist er NKI. Er wird in Venenzugang legen geschult, dann ist er NKV, dann darf er das.
Genau.
Aber trotzdem, auf dem RTW werdet ihr keine dreijährige Berufsausbildung finden. Und sterben die Menschen da, wie die fliegen?
Nein.
Also grundsätzlich kann man Leute in der kurzen Zeit und über ein entsprechendes Konzept dahin qualifizieren. Also das jetzt grundsätzlich in Abrede zu stellen, das würde ich nicht tun. Trotzdem muss man halt schon sagen, wir haben halt unsere Rettungssanitäter in Deutschland nicht für eine Transportführerrolle auf einem RTW ausgebildet oder qualifiziert, sondern eben nur für diese Fahrer- und Anreicherrolle. So, der Notfallsanitäter in Wien, der nur das Rettungssanitäter-Level hat, der wird trotzdem intensiver ausgebildet und wesentlich konkreter. Und halt nicht so wie der RS, ja, das müsst ihr nicht wissen, weil das macht der Notsan, zum nächsten Punkt so. Deshalb ist das schon ein Unterschied, aber es ist grundsätzlich möglich in der Zeit, Leute dahin zu qualifizieren.
Ein großer Unterschied in Wien ist auch die Fortbildung. Also man bildet dort weitaus engmaschiger fort, sehr praxisnah, sehr beispielbehaftet mit auch vielen Material, muss man sagen, wo wir nur in Vorlesungen sitzen teilweise oder in Online-Fortbildungen und uns über Professor von der Urologie irgendwas über die Harnröhre anhören müssen, anstatt eben uns über unsere Praktiken und vor allen Dingen, na, wir hatten das Thema vorhin mit den Schulsanitätern, die Praxis im Intubieren, die Praxis in Nadel legen und sowas alles, Praktika auch im Krankenhaus machen, das fehlt alles. Ne? Sonst würde ich sagen, jeder Rettungssanitäter, der da ein bisschen schon drin ist, so 2 Jahre oder sowas, hier, ne, du kannst mir das Wasser reichen, definitiv. Also das, da hätte ich kein Problem.
Genau, mit. Genau, aber es betrifft auch nur RS, die mindestens 2 Jahre schon auf Einsatzerfahrung haben.
Okay.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie qualifiziert die Berliner RS sind. Ich denke mir halt, man hat sich halt ein riesiges Eigentor geschossen dadurch, dass man diesen Assistenten abgeschafft hat. Warum?
Oder abschaffen wird 2025.
Abschaffen wird? Nee, ich meine allein die Ausbildung schon.
Ach so, ja.
Du hast jetzt so Leute wie mich.
Ja.
Und ich sag's dir ganz ehrlich, wenn es jetzt noch den RA gäbe, hätte ich mir überlegt, ob ich ein Jahr ein Jahr investiere und sage, komm, du setzt dich jetzt nochmal ein Jahr in die Schule, machst die Krankenhauspraktika und dann machst du deine Anerkennung und dann bist du Rettungsassistent. Ja. Wenn ich jetzt aber überlege, 3 Jahre Notfallsanitäter-Ausbildung, sage ich, nee, das macht für mich einfach keinen Sinn. Ja. Und das wäre auch gegenüber dem Betrieb nicht fair, wenn ich danach direkt in Teilzeit gehe. So. Und diese Assistenten, also als Transportführer, die fehlen einfach extrem, das merkst du. Und ich glaube, es gibt nicht wenige RS, die wie ich die Entscheidung oder vor der Entscheidung stehen, jetzt 3 Jahre Vollzeitausbildung oder RS bleiben und Studium. Und dadurch gehen halt einfach viele weg und dadurch kommt nicht so viel nach. Das ist definitiv ein Problem. Ein riesiges Personalloch hat man sich da geschossen.
Ich kann es auch nicht verstehen, warum man uns Rettungsassistenten nicht einfach nur noch weiter schult in die Medikamente, so wie man es in Wien eben macht. Ja? Die Medikamentengruppen schulen in verschiedenen Lehrgängen, meinetwegen auch mit einer Zwischenprüfung und dann uns einfach Assistenten weiterhin lassen mit diesen Freigaben. Also wenn man sich die Ergänzungsprüfung und vieles andere anguckt, ist es ja auch nichts anderes. Du wirst dann in eine Ergänzungsprüfung geschickt, dafür wirst du innerhalb von kürzester Zeit in alles Kommunikation, QM und so weiter und für die SAAs, die musst du dir meistens selbst noch einbläuen, reingeschickt, gehst dann durch eine Ergänzungsprüfung, bist Notfallsanitäter. Und hätte man das auch durchaus anders regeln können. Jetzt bei mir wird es sowieso spannend mit 10 Prüfungen, staatlichen Prüfungen, aber
du machst ja die voll,
ich muss
voll,
die volle staatliche machen, ja.
Aber dann kannst du dir wenigstens auf die Schulter klopfen und zu jedem ganz normalen Notstand sagen, also ich hab's Vollexamen,
genau, du nicht. Falls du dich, ne? Aber letzten Endes, das, was ich jetzt im Rettungsdienst mache und ich gehe ja schon viel nach SAAs und gucke mir auch vieles an und mutmaße mir auch schon zu, was ich schon vorbereiten könnte an Medikamente, wenn ich mir einen Notarzt hole, da liege ich oft richtig und ich glaube, das kriegt man auch gut gehandelt als Rettungsassistent, aber auch als Rettungssanitäter. Zu was fahren wir alles, wo wir sowieso einen Notarzt brauchen? Also warum dann nicht auch in Berlin im Ausnahmefall 2 RS mal fahren lassen. Auf dem ITW hast du meistens sowieso einen Notarzt drauf, auf dem NEF hast du einen drauf. Da kann ein Rettungssanitäter meiner Meinung nach fahren. Ja, und wenn
also ich glaube auch, da muss man sich wirklich, sorry, aber da muss man sich wirklich von verabschieden. Ja. Das ist aus meiner Sicht, aber da kommen so viele Interessenskonflikte rein, das wird ja gar nicht objektiv beurteilt. Rein objektiv, wieso soll ein RS nicht in der Lage sein, dieses NEF zu fahren? Und warum soll ein RS über einen entsprechenden NEF-Lehrgang nicht in vier Wochen darauf geschult werden können, entsprechend dann der Assistent des Notarztes zu sein. Machen wir uns nichts vor. Wir wissen alle, was für einen Ruf NEF-Fahrer haben. Das ist nichts gegen NEF-Fahrer, aber so, haben Sie das versichert, Gerd?
Genau, haben wir die Karte
und,
schon.
Natürlich gibt es da sicherlich Situationen, wo dann wirklich auch das Können gefragt ist, wo man vielleicht auch Stütze für den Notarzt sein muss, weil der vielleicht auf völlig anderen Wegen unterwegs ist. Aber auch da gibt es gute und schlechte, das muss man einfach natürlich so sagen. Und ich habe manchmal so den Eindruck, das haben so ein bisschen die Notstands, haben Schiss davor, dass ihnen das NEF weggenommen wird quasi, weil sie das so ein bisschen so für sich als Abwechslung sehen, zu Recht, aber auch als, ja, ich fahre mit einem Arzt durch die Gegend, ich bin ein bisschen über euch. So nehme ich das manchmal wahr.
Ja.
Und beim ITW verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also da muss man halt einfach sagen, also bei Intensivmedizin, also da sehe ich in der ESMA überhaupt gar nicht.
Richtig.
Also das muss ich ehrlicherweise auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich war mal auf einem Intensivtransportwagen, wurde da mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen auch. Das war noch in Aachen, da sind wir hauptsächlich Intensivverlegungen gefahren. Und das ist so anspruchsvoll, wirklich. Also allein schon, wenn du mit dem großen Corpus C3 unterwegs bist, mit Arterien, das ist alles konnektieren, 1000 Perfusoren, wo lege ich was hin, über Herzlage darunter und das ist so anspruchsvoll, also das kann man aus meiner Sicht nicht mehr
eben. Ich das schon mal zweimal machen durfte und das echt interessant ist. Aber da brauchst du Routine auch, ne?
Also in das genau, dann, in also nach dem zweiten, dritten Einsatz ging das dann, aber dann stehst du erstmal so da, okay, warum machen wir das so, warum machen wir das so und du bist ja dann bei solchen Patienten, die werden ja wirklich auch schlecht, also vom Kreislauf her beim Umlagern nur.
Ja.
Also es sind ja so viele Dinge, die man beachten muss. Und dann musst du auch
schnell
auch
sein in Anreichen von Medikamenten. Meistens müssen die aufgezogen sein. Wenn NA gesagt wird, musst du wissen, dass es Noradrenalin ist und so weiter. Also viele Sachen, wo man wirklich schnell war.
Und also da ziehe ich wirklich jeden den Hut vor jedem, der da seinen Divi-Intensivkurs hat und da wirklich auf Intensivwägen unterwegs ist. Da sehe ich das auf gar keinen Fall. Ich denke mir halt, wir müssen, glaube ich, schon an den Punkt kommen zu sagen, dass der Notfallsanitäter eine unfassbar knappe Ressource ist und wird. Und die Frage ist ja, eigentlich muss ich ja so strategisch hingehen, dass ich sage, wie beim Notarzt, der Patient, der einen Notfallsanitäter braucht, der soll einen bekommen. Und der ihn nicht braucht, der muss ihn jetzt nicht unbedingt bekommen. Aktuell fahren wir ja, jeder kriegt den. So, du könntest aber auch hingehen, das wäre die nächste Eskalationsstufe und sagen, jeder kriegt einen Notarzt. Und da würdest du ja auch super schnell an deine Grenzen kommen und sagen, okay, dann schaffen wir mal so ein Berufsbild, das dem Notarzt ähnlich ist. Das nennen wir dann Notfallsanitäter, dann sollen die erstmal, dann werden die knapp. Und ich kann da nur nach London schauen. Und dort hat man ja wirklich viele Abstufungen. Das oberste nicht-ärztliche ist dieser Advanced Paramedic, genau. Critical Care. Und der fährt ja wie der Fisu mit einem eigenen Fahrzeug durch die Gegend. Und das ist relativ interessant. Da sitzt einer von denen, sitzt immer in der Leitstelle und scannt jeden einzelnen Notruf und entscheidet dann quasi, ob da jetzt ein Advanced Paramedic Critical Care entsendet wird zu diesem Einsatz oder eben auch der Hubschrauber mit dem Arzt. Da gibt es ja nur einen Arzt. Und das ist relativ interessant. Das denke ich mir, okay, dann brauche ich natürlich nicht auf jedem RTW so ein Personal. Mhm. Also RTWs sind da wohl auch Mangelware. Und das ist ja auch so, dass
viele überqualifiziert sind dann für diese Notfälle einfach.
Genau. Und du könntest ja trotzdem in so einem System, könntest du ja hingehen und sagen, du hast einen Notsan, der fährt mit seinem Auto durch die Gegend, das ist der Advanced Paramedic. Und dann hast du 2RS auf einem RTW. Mhm. Und jetzt zu einer hilflosen Person zum Beispiel fährt dann zwar die 2RS und dann sind die eben da. Und wenn es nicht reicht oder es doch eine Reha ist, dann sagen die halt Reanimation, dann kommt halt noch ein Notarzt und eben dieser Advanced Paramedic. BLS kriegen die ja wohl hin, Basic Life Support, das kann ja auch auf dem KTW immer passieren. Und dann ist es eben so, dass dann der RS aussteigt und mit dem Auto vom Notsan ins Krankenhaus fährt und der Notsan steigt auf den RTW, genau. Und dann hast du wieder die alte Konstellation. Und das ist ja ein durchaus effizientes System. Und wenn der zum Beispiel mal mit alarmiert wird, dann stellt sich heraus, das ist gar nichts für den. Dann kommt der rein und sagt, ja, okay, ihr braucht mich nicht. Ne? Alles klar, tschüss, bin wieder weg und ist wieder einsatzbereit. Mhm. Also ich denke, da muss man, in solche Richtungen muss man denken, aber wir denken irgendwie aus meiner Sicht viel zu sehr in RTWs und NEFs.
Ich hatte das Paradebeispiel dafür tatsächlich diese Nacht jetzt gerade. Ein KTW wurde bestellt vom kassenärztlichen Notdienst wegen Nieren, also im rechten Nierenlager Schmerzen. Ne? Die Patientin gab eben starke Schmerzen dort an. Der kassenärztliche Notdienst hat ein KTW bestellt, da das jetzt doch nicht so schlimm war und lebensbedrohlich. Der KTW ist angekommen, 2 RS sind da drin. Die haben uns gerufen, weil die Patientin eben angab, Schmerzen 15 von 10 ne, auf der Skala, so nach dem Motto. Da dachte ich, okay, als sie mir das erzählt haben, gut, finde ich in Ordnung, gucken wir uns an. Und da erwartest du ja eine Patientin, die sich windet, schreit, dreht, aber es war nichts zu hören. Sie saß einfach auf ihrem Stuhl, hat gewartet, bis wir da sind. Dann haben wir ihr gesagt, gut, dann einmal aufstehen und mitkommen bitte. Und es war nichts. Wo ich mich dann gefragt habe, also Jungs, ja warum? Ja, weil Schmerzen so angegeben, wir sind ja nur 2 Rettungssanitäter und wenn wir die jetzt so in die Klinik bringen, dann gibt es da bestimmt Ärger. Da sage ich aber ganz ehrlich, also die haben eine super Übergabe gemacht, ne? Die haben Werte gemessen, die haben alles da gehabt und haben gesagt, wo ist, wie, die haben sogar den Bauch abgetastet, abgehört, alles. Ja, und da habe ich gesagt, Mensch, also ihr seid doch so gut, warum habt ihr sie nicht mitgenommen? Ja, wie gesagt, die Regeln, ne? Aber also sollten sie es hören, liebe Grüße, das hättet ihr auch so geschafft, ich weiß. Und da würde ich mich auch manchmal drüber stellen und sagen, hey, ob ich jetzt noch 10 Minuten auf den RTW warte, der auch nochmal seine Untersuchung machen muss, das mussten wir nämlich auch noch machen. Oder die Patientin einfach mit ihren Schmerzen da endlich in die Klinik kommt. Ne? Das, ja, wie gesagt, sie waren nicht gefährdet.
Das ist zum Beispiel dann, also man kann ja voneinander lernen, die Wiener, die gucken ja irgendwie so neidisch auf uns, weil wir diese Notsan haben und wir gucken dann irgendwie so neidisch auf Wien, weil wir denken, die machen es irgendwie der Berufsrettung auch nicht schlecht. Ja. Ich meine, es ist ja vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man den RS so qualifiziert, wie die Wiener das machen, dass du eben so einen richtigen Notfall-RS hast oder wie du den auch immer nennst, der halt wirklich Transportführerrolle auf so einem Fahrzeug sein kann, ein vernünftiger, guter Kerl ist. Und dass du eben gleichzeitig aber auch deine Notfallsanitäter hast, die Advanced Paramedics, die dann wirklich nur zu den, wie der FISU, zu den Einsätzen kommen, wo es um die Wurst geht. Und wir nähern uns aus meiner Sicht ja irgendwie von der anderen Seite. Über diesen Gemeindenotsan versuchen wir irgendwie, die Einsatzzahlen auf einer anderen Seite irgendwie zu lenken. Wir denken aber nie darüber nach, muss eigentlich jeder Patient immer einen Notfallsanitäter bekommen? Mhm. Also ich würde jetzt einfach mal postulieren, nein. Und der Blick nach London zeigt ja, sterben da die Menschen, wie die fliegen? Nö. Also so schlecht scheint das ja nicht zu sein. Aber ich denke, das wird, wenn überhaupt, wird das nur so eine Stadt wie Berlin überhaupt hinkriegen, weil Berlin halt den Luxus hat, ein ärztlicher Leiter, Bundesland gleich Stadt. Mhm. Und wenn du jetzt in NRW hier damit anfangen würdest, dann melden sich wie in Hessen erstmal 30 ärztliche Leiter und der Vorsitzende und der und wir machen es aber am besten und wir haben ein viel cooleres Projekt und man darf gespannt sein. Also ich würde mir wünschen, dass sowas perspektivisch kommt, denn ich glaube, dass, wie gesagt, unser sehr starres RTW-NEF, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Man muss sich überlegen, wie man den Rettungsdienst zukunftssicher aufstellt. Und aus meiner Sicht stellt das Optimum auf jeden Fall eine Berufsrettung dar, die als autarkes Amt auf einer Augenhöhe mit der Berufsfeuerwehr operiert. Ja. weil der Rettungsdienst irgendwie immer nur so ein Zusatz. Bei einer HIOC ist halt auch Rettungsdienst, ist aber auch aus Notruf Pflege. Bei der BF ist halt auch Rettungsdienst. Mhm. Und
ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir da einige Reaktionen bekommen werden, auch aus Berlin. Ja, für den einen oder anderen Kollegen, die uns hoffentlich mal was dazu schreiben. Da kann man das nochmal aufhören. Bin ich gespannt auf jeden Fall, wie sich das so auswirkt. Ich finde manchmal diese Ausbildungsstruktur oder diese Abgrenzung ganz hart, manchmal auch ganz schwammig. Ne? Weil wie gesagt, jetzt du als 7-8-jähriger erfahrener Rettungssanitäter, dir würde ich auch alles Mögliche in die Hand geben, auch Entscheidungsprozesse in die Hand geben, wobei ich dann eben bei einem Unerfahrenen dann das eben nicht machen würde. Aber auch ein Rettungsassistent, der gerade frisch aus der Ausbildung kommt oder jetzt Notfallsanitäter, den kannst du noch nicht alles anvertrauen. Ja, der hat das gelernt und kann nach seinem Algorithmus gehen, aber es fehlt die Erfahrung, ne? Und die Fortbildung und das Reinmachen. Dafür ist das ja viel zu komplex, was sie lernen müssen und viel zu wenig Praxis, die sie eigentlich haben sollten.
Ja, also ich bin gespannt, was ihr davon haltet, wirklich. Aber wie gesagt, man muss aufpassen, dass man nicht in die gleiche Kerbe schlägt wie die Notärzte, die eben sagen, nee, der NFS kann nichts und worüber sich die NFS dann alle beschweren. Genauso wie es sicherlich RS gibt, die sagen, der NFS kann nichts und ich kann das doch auch. So, das ist halt, ja.
Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die NFS weitaus, kann man das sagen, schon mehr in die Materie reingehen, als wir als Rettungsassistenten damals. Na, diese ein
ja,
Jahr.
Aber sie wirken Na? Teilweise maximal überqualifiziert. Also sie wirken teilweise wie ein SEK-Beamter bei einer Unfallaufnahme. So wirken die, weißt du? So ja. Völlig übertrainiert,
ist so.
Voll im Anschlag, voll ausgerüstet und dann, ja, also der ist von links gekommen und dann ist er dem reingefahren. Okay, alles klar. Sorry, war nichts anderes frei, deshalb ist das SEK gekommen.
Steht genau. Also da mit der Waffe. Okay, dann hole ich mal meinen Blog raus.
Ja, genau. Ja, aber genauso wirkt es. Genauso wirkt es.
Genau. Schön. Nee, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Gut. Das ein Streitthema im Rettungsdienst. Das nächste folgt auch nach einer kleinen Pause. Da kommen wir nämlich zu diesen Blaulichtnomaden. Bis gleich.
Oh ja.
Da sind wir wieder.
Da sind
Louis,
sie, die Nomaden.
Der wäre eigentlich für eine andere Hintergrundmusik. Ja.
Für ein ägyptisches Intro wäre, die Nomaden jetzt kommen, genau.
Genau, die Nomaden kommen und stürmen unser Land. Ja, es geht um Blaulichtnomaden und da fragt man sich schon mal so, was ist das? Blaulichtnomaden. Ganz ehrlich, diesen Begriff habe ich auch erst durch den Spiegelartikel so gehört. Für mich waren das einfach freie Sanitäter, Freelancer im Rettungsdienst, ja, freiberuflich quasi, gemietet. Ja. Irgendwo dort wurden sie hingerufen und helfen aus und da gehen die Meinungen in unseren E-Mails sehr auseinander. Du hast ja gleich gesagt, schreibt uns mal auf info@retterview. Das haben die Leute auch ganz viel gemacht. Und das wollen wir jetzt mal so vorlesen, aber erst wollen wir unsere Meinung erst reinhauen, oder?
Ja, können wir eigentlich
machen. Ne? Was hältst du von denen?
Also,
von den Blaulichtnomaden, den Freelancern?
Also ich kann mal sagen, was ich von diesem Artikel halte.
Ja, der Spiegel.
Denn ich finde, da hat sich der Spiegel tatsächlich nicht mit Ruhm bekleckert. Also allein schon in den ersten 5 Sätzen stellen sich mir die Nackenhaare auf. Dieses Matthias Wolf hat ein Geschäftsmodell entwickelt, von dem andere träumen. Er verdient sein Geld auch im Schlaf.
Ja.
Zitat Ende. Wo ich mir denke, okay, das trifft auf sehr viele Feuerwehrbeamte zu, das trifft auf sehr viele Rettungsdienste zu, dass sie Geld im Schlaf verdienen. Also warum sagt man das jetzt?
Ja, was für ein Bild
wird das nochmal so extra hervorgehoben?
Ne? Also auch vom Rettungsdienst allgemein, ja.
So, also als hätte er jetzt das krasse Geschäftsmodell entwickelt, das hat er ja nicht entwickelt, dass er sein Geld im Schlaf verdient, sondern er fährt wahrscheinlich einfach auf Wachen mit einer niedrigen Einsatzauslastung. Also das finde ich jetzt erstmal so, und dann weiter, ja, weil es gibt, dann geht es darum, dass es keine Fachkräfte gibt gerade und deshalb er halt als Freelancer immer dort hingeht, wo ihm entsprechend Geld geboten wird und er verdient wohl über 100.000 Euro im Jahr nach eigenen Angaben. Und damit mehr als manch eine Oberarzt und das ganz ohne Medizinstudium und Doktortitel wird dann hier auch nochmal ganz hervorgehoben und steht sogar in der Unterschrift, wo ich mir denke, okay, also Notfallsanitäter, der darf gar nicht viel Geld verdienen, denn er hat ja weder ein Medizinstudium noch einen Doktortitel. Das muss ja schon den Oberärzten hier obliegen, so viel Geld zu verdienen in Medizin. Das finde ich auch so ein bisschen, und dann geht's eben, da wird halt erklärt, was der Nomade macht, dass er sich meldet und dass er aber trotzdem das ganz normal dasselbe macht, wie ein ganz normaler Notfallsanitäter auch, nur dass er entsprechend über eine Börse da vermittelt wird. Und dann finde ich aber sehr interessant hier den langjährigen Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes, der sieht diese Wanderarbeiter sehr kritisch, denn er sagt, er hat da zwar Verständnis für, aber. Und dann, man würde ja die speziellen lokalen Verhältnisse nicht kennen und sich im Gebiet nur nicht oder ungenügend auskennen. Zudem gäbe es erhebliche Variationen der praktischen Versorgung von Patienten, weil ja nicht jeder Notsan überall das Gleiche darf. Und dann denke ich mir, okay, was er hier aufzählt, sind eigentlich reine Systemproblematiken. Da kann der
Freelancer. Deswegen grinse ich schon, weil ich schon die ganze Zeit drauf warte, auf dieses Zitat und das so, ja. Achso, willst du weiter? Also ich wollte dich nicht nur kurz unterbrechen, aber genau das ist unser Problem. Der Föderalismus ist da ein Riesenproblem. Ne, wir haben ein Bundesnotfallsanitätergesetz, das haben wir schon so oft gesagt, ja. Haben dann unterschiedliche SAAs, die sich ja zufälligerweise bei dir und mir gleichen, aber eben anderen Bundesländern nicht. In Aachen zum Beispiel bist du angrenzend an zwei Dings. Und das ist doch nur das Problem, dass wir zwei verschiedene SAAs haben, weil irgendwie zwei verschiedene Meinungen haben. Warum nicht vereinheitlichen? Warum nicht das Problem? In der Pflege geht das auch. Und da gibt es einheitliche Gesetze. Ne? Auch teilweise unterschiedlich. Und ja, okay, örtliche Gegebenheiten, welches Krankenhaus wo und so weiter. Aber dafür hast du ja meistens immer noch einen Kolleginnen und Kollegen, die sich auskennen. Ja, die wissen, in welches Krankenhaus was geschickt wird. Dafür kann man sich aber auch vorbereiten. Wenn ich mir jemanden anmiete, wenn ich eine ehrenamtliche Kraft auch reinhole, die nicht so oft fährt, dann gebe ich ihr eben eine Liste, wo es hingeht, was man so ein bisschen beachten muss. Muss sie dafür auch einstimmen? Kann ihr was vorher schicken? Also, das sehe ich nicht als Problem für sowas.
Nee, ich muss auch sagen, das mit den Freigaben, also im Zweifel muss man nach Leitlinien behandeln. Mhm. Und dann kommt jetzt wieder der lokale ärztliche Leiter und sagt, ja so und so und so und so. Also ich sehe jetzt hier keine Gefahr für Patienten, sage ich ganz ehrlich. Also wenn es evidenzbasiert ist, dass der Patient nach SAA, dass der Patient Salbutamol bekommt und dann später Atrovent und noch einmal eine wiederholte Salbutamolgabe beim Asthmaanfall, ja. Und dann ist das so. Wenn jetzt eine ärztliche Leiter in Timbuktu meint, wir geben überhaupt nichts, nur mit Notarzt, und dann können die sich ja nachher darüber kriegen, aber da sind wir wieder beim Thema. Wo ist der Patientenschaden entstanden? Also Pseudodiskussion. Das ist also so, hier sehe ich keinen Patientenschaden, denn es kommt ja unterm Strich, es kommt ja ein Notfallsanitäter. Ja. Punkt. Und die Alternative ist ja, so sehe ich das, dass das Auto überhaupt nicht in Dienst geht. Und was möchte der Patient? Kann es ihm nicht egal sein? Hauptsache, da kommt qualifiziertes Personal. So, also es kommen ja noch nicht mal zwei Rettungssanitäter, es kommt ja sogar ein Notfallsanitäter. Und insofern, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt, oder würde ich als Punkt so nicht gelten lassen. Auch diese speziellen lokalen Verhältnisse. Ich weiß nicht, was das spezielle lokale Verhältnis sein soll. Aber letztlich ist dann ein RS vor Ort, der fährt mich zu dieser Einsatzstelle. Ja. Und ich steige da aus und gehe zum Patienten. Punkt. Dann frage ich den RS vielleicht, hör mal, können wir hier eine Drehleiter nachfahren? Dann sagt er mir, nee, das sind die Freiwilligen. Okay, dann machen wir das selbst. Keine Ahnung wie. Aber ich bin auch schon nicht Freelancer-mäßig, aber weil die Juanita mal damals in irgendeinem anderen Landkreis kein Personal hatten, sind wir da eingesprungen. Mhm. Ich kannte mich da auch nicht aus. Ich habe eine Adresse geschickt bekommen, genau so lief das, Adresse geschickt bekommen. Ich war da, hallo, dann fährst du zu einem Einsatz, der sagt dir, fahr hier links, fahr da rechts. Dann behandelst du den Patienten, weil die Einsätze sind überall die gleichen. So, lädst den ein, fährst mit Navi ins Krankenhaus und gut ist. Also, ich sehe, also das würde ich so einfach nicht gelten lassen.
Ich nehme mal so als Gegenargument, also der Frederik, der ist so ein bisschen gegen die Freelancer. Der hat ja geschrieben, erstmal so meiner Meinung nach ist
aber das Konzept. Aber er meinte, dass er grundsätzlich das nicht zu beanstanden hat.
Erstmal nicht, ne? Aber sehr erstmal zu nicht. Reglementieren. Er nimmt dann auch, also ich schließe es einfach mal vor, bereits in der Vergangenheit gab es mit der als bekannt vorausgesetzten Notarztbörse ein vergleichbares System zur Vermittlung von Notärztinnen und Notärzten zur Kompensation offener Dienste. Dabei ist jedoch regelmäßig eine inhomogene Qualifikation des und Versorgungsqualität durch das Vertretungspersonal zu beobachten, was nicht zuletzt auf wenig reglementierte Qualifikation durch Notärzte und Notärzte zurückzuführen ist. Es ist deshalb im nicht ärztlich praktisch präklinischen Alltag umso wichtiger, eine hohe Qualifikation des Personals zu fordern und auch den Schutz der Allgemeinheit. Aber dann steht eben dass der Paragraph 4 Absatz 2 Nummer 2 des Notsan-Gesetzes eben drin, das nur befähigt zur Ausbildung und so weiter und dann eben alles machen darf, was ärztlicher Leiter überprüft und verantwortet hat. Ne, an Freigaben und da eine solche Überprüfung durch den ärztlichen Leiter oder das entsprechende lokale Äquivalent im Falle von Freelancer nicht vorgenommen werden kann, da deren Einsatz zu kurzfristig und für einen kurzen Zeitraum erfolgt, ist hier die Qualität des nichtärztlichen Rettungsdienstes durch mangelhafte Qualitätssicherung gefährdet. Ne, und das ist so seine Meinung, das führt er jetzt noch ein bisschen aus, dass man Nachweis schicken muss und so weiter, aber ich kenne auch von einigen Börsen, die auch das voraussetzen, ja, also dass Qualifikationen dort sind, dass man darauf geschult ist und dass man das auch gewährleistet. geleistet, sonst gibt es Vertragsstrafen, sollte es da Probleme geben. Ne? Und die möchte man auch wohl auch nicht haben. Und man wird auch bewertet, teilweise in vielen Portalen. Ne? Also kriegt der Arbeitgeber auch gerne mal einen Bewertungsbogen. Die Frage ist, wie weit weiß der Arbeitgeber immer Bescheid? Ne? Oder der Buchende, ja, und muss das dann natürlich auch bewerten. So ein Qualitätsindikator, ja, wird da gemacht. Und dann wirst du dir je nachdem auch mal mehr oder weniger empfohlen. Ja.
Genau. Also ich finde, also es ist ja nicht so, du kannst nicht überall freelancen. Mhm. Also wie gesagt, es gibt auch Rettungsdienstbereiche, da sind entsprechend, da wird vorgeschrieben, dass, keine Ahnung, dass du diese entsprechende Fortbildung haben musst oder Einweisungswoche, was weiß ich. Und dann nach Modell Köln zum Beispiel. Und dann kannst du da schon mal nicht freelancen, wenn du es nicht hast. Also es ist auch nicht so, dass man überall freelancen kannst. Es ist auch nicht so, dass dieser Markt unfassbar riesig ist. Ich glaube, es sind immer so dieselben Stellen, wo man das eben machen kann. Ja, ich finde aber schön, dass das mit der Notarztbörse anspricht, weil meine Argumentation ist auch schön, dass der Spiegel sich hier voll auf die Notfallsanitäter stürzt und auch noch sagt, ja, hier die armen Ärzte, ja, die müssen hier einen Doktortitel haben und Medizin studieren, jetzt kommen da so Notfallsanitäter, verdienen im Schlaf das Gleiche. Wo ich mir denke, na gut, Notarztbörse, was hat's denn damit eigentlich auf sich? Also, da erlebe ich noch viel chaotischere Dinge. Ich glaube, der Blick nach Bayern empfiehlt sich da. Also, da habe ich letztens wieder eine Kommentarspalten gesehen, wo sie sagten, wo die Notärzte meinten, irgendwie, sie fordern mehr Gehalt. Und da meinte jemand, ich fordere mehr Kompetenz bei Notärzten in Bayern. Jedenfalls ähnliche Problematik. Und ich finde schön den Vorschlag, den er hier macht, dass man sagt, okay, sie sollen eine überdurchschnittliche Qualifikation oder hohe Qualifikation nachweisen in Notfallmedizin. Zum Beispiel, indem sie, wenn man als Freelancer tätig wird, vielleicht sogar 50 Fortbildungsstunden verordnet bekommen pro Jahr oder 60. Dass man das schon reglementiert. Das denke ich schon. Ich finde auch, weil er hat ja auch gesagt, es gibt teilweise einen Stundenlohn von 150 Euro. Ich denke auch, man sollte das nach oben hin deckeln. Wie so ein Mietpreisdeckel, den Freelancer-Rettungsdienst-Deckel. Weil es, ja, man muss ja auch immer die Verhältnismäßigkeit dann irgendwie sehen.
Ich würde es aber dann auch in Verhältnis sehen, ist derjenige trotzdem in einem Rettungsdienst angestellt und fährt regelmäßig oder ist er wirklich nur als Freelancer unterwegs? Auch diesen Unterschied gibt es, ne? Und da muss man dann auch gucken, ob man da mit den Fortbildungsstunden schon unbedingt weiter hochgeht. Denn gibt es keine Erfahrung außer auf Fremdwachen die ganze Zeit, dann würde ich das schon gerne voraussetzen, dass man da höhere Qualifikation oder höhere Fortbildung erwartet. Bin ich aber regelmäßig in einem Betrieb und gehe nur ab und zu mal auf eine andere Wache, dann sehe ich das jetzt nicht unbedingt ein.
Mein Highlight-Zitat ist hier vom Stefan Polocek, der sagt, er klagt schon lange darüber, dass seine früheren Kollegen hätten sich keinen Gefallen damit getan, ständig über die Anzahl unnötiger Notrufe durch die Patienten zu klagen. Wer sich ständig darüber beschwert, dass viele Einsätze gar keine echten Einsätze sind, macht gerade nicht Werbung für das Berufsbild. Also seine Alternative ist, wir reden uns einfach alle schön und wundern uns dann, genau, dass die Leute trotzdem nach einem Jahr
wechseln. Habe ich auch schon mal gelesen.
Das macht auch keinen Sinn. Also transparent und authentisch darüber zu sprechen, das sollte man schon tun. Und man muss das durchaus ankreiden, sonst ändert sich auch nichts. Und ich denke nicht, dass die Bewerberzahlen, also das halte ich wirklich für ein Gerücht, ich glaube nicht, dass die Bewerberzahlen rückläufig sind, weil die Leute irgendwie keine Lust mehr darauf haben. Ich glaube echt, durch den Zivildienst, dadurch, dass du es echt nicht mehr musst und bleiben einfach weniger hängen. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Notsan-Plätze irgendwie ja statisch sind und überhaupt nicht mit dem steigenden Bedarf korrelieren. Also ich weiß irgendwie jetzt, alle, die ich kenne, da gibt es seit Jahren die gleiche Anzahl Notfallsanitäterplätze jedes Jahr. Wo ich mir denke, aber der Bedarf ist doch ein ganz anderer. Genau.
Es wird aber immer weiterhin damit gearbeitet und ich habe es ja schon öfter gesagt, bei uns ja auch, wir haben eine Umstellung von 24 auf 12 Stunden bei gleicher Personaldecke und das können wir uns alle bisher noch nicht erklären, wie das zustande kommt. Ja, liegt mehr an den Krankenkassen als an dem Arbeitgeber, aber irgendwie müsste es angepasst werden.
Auf mich wirkt dieser Wolf wie jemand, der einfach das Leben durchgedribbelt hat, in Anführungsstrichen. Also er hat auch alles richtig gemacht. Ja. Er hat den Markt erkannt. Angebot und Nachfrage, er verdient viel Geld, er kann sich da seine Arbeit aussuchen, seine Arbeitsstätten, er hat eine ordentliche Work-Life-Balance, also ich denke schon, man kann sagen, das, wovon eigentlich jeder träumt und ich finde es fast schon symptomatisch, dass die Hilfsorganisationen sich da ja am meisten drüber aufregen, weil das wahrscheinlich gerade die sind, die sich dann darüber beschweren, dass sie den Leuten nicht ihre Arbeitsbedingungen aufzwingen können, sondern dass die auf einmal Anforderungen
stellen. Die teilweise auch bestellen, ne? Also dann die Freelancer bestellen, um das wettzumachen, was sie eben verpasst haben oder nicht
ausgelöst. Es wird ja auch angeklagt, dass es kein nachhaltiger Personalaufbau sei, da sage ich halt, ja gut, wenn wir irgendwann nur noch Freelancer haben, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass das wesentlich besser ist und einfacher, das Leben, wenn man das so macht. Und dann muss man sich fragen, okay, wie können wir denn vielleicht mal unsere Arbeitsbedingungen so gut gestalten, dass überhaupt gar keiner auf die Idee kommt zu freelancen?
Da ist der Kai bei uns, auch bei uns, und sagt eben, ne, ohne Honorarkräfte wäre es in den letzten Jahren unmöglich gewesen, alle RTWs bei ihm zu betreiben. Durch Freelancer war es aber möglich, sagt er, dass geplante Überstunden, kurzfristiges Einspringen und sowas vermieden werden konnten. Und es hat wohl bei ihm auch zu einer erheblichen Zufriedenheit der Mitarbeiter beigetragen. Klar, die mussten nicht einspringen und Überstunden machen. Der Anteil an Honorarkräften, die ausschließlich als Blaulicht Nomaden arbeiten, ist meiner Erfahrung nach sehr gering. Fast alle Honorarkräfte, mit denen ich bislang zu tun hatte, arbeiten hauptberuflich im Rettungsdienst oder auch bei einer Feuerwehr und fahren nebenbei als Freelancer. Die Argumentation der AOK Baden-Württemberg, der Einsatz von Honorarkräften schaffe keine zusätzlichen Personalressourcen, was du ja gerade gesagt hast, kann ich daher nicht nachvollziehen. Statt den Einsatz von Blaulichtnomaden zu kritisieren, wäre es in seinen Augen sinnvoller, wenn die Krankenkassen durch eine bessere finanzielle Ausstattung des Rettungsdienstes dazu beitragen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Genau. Das belassen wir auch so.
Sehe ich 1:1 genauso. Und das ist eigentlich so der Tenor. Also einer sagte auch dafür, also er findet das auch fair, weil man ja berücksichtigen muss, die haben ja keinen festen Dienstplan. Und die wissen ja teilweise gar nicht, wo sind sie morgen. Hm. Und man darf auch nicht vergessen, die machen das auch nicht nur des Geldes wegen. Also einige machen das auch, weil sie sich einfach viel gerne anschauen, weil sie gerne in vielen Städten sind und so halt rumkommen. Und diese Komponente darf man auch nicht vergessen, weil letztlich hast du dann so viele Rettungsdienstbereiche kennengelernt, das ist halt auch irgendwie ein gutes Erfahrungslevel, das man dann da sich angesammelt hat. Ne? Und also ich habe mit denen damit überhaupt gar kein Problem. Einer sagt allerdings, klar ist es gut, wenn man kurzfristige Ausfälle kompensieren kann. Wenn man aber sieht, was solche Kollegen pro Dienst bekommen, fühlt man sich als hauptamtlicher Mitarbeiter im Rettungsdienst schon irgendwie verarscht. Bei uns wird seit Mitte letzten Jahres durch eine Börse besetzt. Persönlich bin ich der Meinung, dass ehrlicher Umgang mit den Mitarbeitern, gute Arbeitsbedingungen und eine gute Vergütung deutlich sinnvoller wären als externe Einspringen in einem Ausmaß von 2 und mehr Stellen. Bitte keine persönlichen Daten. Alles klar? Mhm. Ja, also ich hatte dann auch mal jetzt einen Freelancer gefragt, hör mal, aber 150 Euro, also wie hoch ist denn die Ausfallrate, dass die sich das leisten auf 12 Stunden? Also das ist ja, sind ja über 2000 Euro. Dann sagte er, also teilweise würden mal abgemeldete RTW pro Stunde schon mit 1000 Euro berechnet.
Ja.
Und dann, dann merkt man erst so, was möglich ist, dass es natürlich wirtschaftlicher ist. Aber ich denke mir dann, okay, wieso kann man da nicht jeden Mitarbeiter einfach so bezahlen? Also die Konsequenz müsste sein, die Mitarbeiter sagen, entweder wir kündigen alle, dann zahlst du auch deine 1000 Euro pro Stunde.
Ja.
Oder du zahlst uns das, Punkt. Oder, das ist halt auch so ein Punkt, man könnte ja mal anfangen, den Mitarbeitern das zum gleichen Preis anzubieten. Also zum Beispiel da, wo ich bin, da gibt es sehr üppige Einspringsprämien, kurzfristig, und zwar nicht hier die 30 Euro von den Johannitern brutto,
50.
Sondern... Ah ja, stimmt, ist angehoben worden, aber immer noch mehr. Und dann denke ich mir, okay, wenn du jetzt eine SMS schreibst und sagst, wir suchen für morgen jemanden, der für 150 Euro die Stunde ein Auto besetzt, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass sich keiner von den eigenen Leuten meldet. Also das kannst du mir wirklich nicht erzählen.
Ja. Also ich kenne auch ein paar aus Rostock und Umgebung, die das machen. Und einer hatte mir auch mal seinen Verlauf geschickt, also per E-Mail. Ich wollte ihn gerade einblenden, aber es ist irgendwie hier in meiner Cloud noch nicht angekommen, weil ich es mir gerade erst geschickt habe. Ist auf jeden Fall spannend, weil er bekommt hier 5 E-Mails teilweise pro Tag mit Angeboten. Und diese Angebote, die belaufen sich wirklich auf, das Geringste sind so 35 Euro pro Stunde. Ne? Und das geht wirklich hoch ins Unermessliche pro Stunde, die teilweise Arbeitgeber dann zahlen möchten. Und so kommst du dann teilweise...
Ja, aber zahlst doch mal den eigenen Leuten dann richtig, für diesen Dienst, denke ich mir. Also das ist ja, habe ich das mal erzählt, also es gibt ja schon Modelle, wo Aushilfskräfte sich dann irgendwie über den Nebenjob melden für Dienste, für die sie eigentlich Vollzeit sich melden könnten. Also jetzt mal folgendes Beispiel. Angenommen, einer von der BF Rostock fährt bei den Johannitern in Rostock. Ja. So, jetzt bei den Johannitern zahlen jetzt, keine Ahnung, 100 Euro Einspringprämie oder 200 Euro und die Feuerwehr Rostock gar nichts. Jetzt kommt die Meldung von der Feuerwehr Rostock, hör mal, wir müssen den RTW morgen besetzen, wir haben niemanden. Dann fragen die intern rum, keiner meldet sich. Und dann denken die, komm, bevor die Karre ganz steht, fragen wir bei den Hilfsorganisationen nach. Und dann fragt man bei den Johannitern, dann sagen die Johanniter, hör mal, wir suchen, Einspringprämie gibt's auch. Dann wird derjenige sich von der Feuerwehr Rostock über euch auf dieses Auto setzen, weil er dann die Prämie bekommt. So, dann denke ich mir, okay, dann hätte man es ja gleich direkt so machen können.
Ja.
Also, Ja, letztlich finde ich, dass das befördert nun den Wettbewerb. Je mehr es davon gibt, desto mehr muss man sich überlegen, wie hält man seine Mitarbeiter. Und dann grundsätzlich haben wir auch schon im Thema Ausschreibung drüber gesprochen. Du kannst ja, der Grund, warum man ja so günstig anbietet, ist, weil man ständig Angst hat, dass irgendwer anders einem das wegschnappt. Aber theoretisch ist da ja nach oben alles offen, weil wer soll es sonst machen? Irgendeiner gewinnt es halt. Wenn alle immens hoch anbieten, dann wird es irgendeiner werden, der immens hoch bezahlt dann am Ende des Tages.
Für alle, die denken, das können nur Notfallsanitäterinnen und Rettungsassistenten. Nein, das machen auch Rettungssanitäter.
Sanis.
Ja. Und zwar der nächste, dann nenne ich den Namen mal nicht, weil ich glaube, er hat vergessen zu schreiben, dass er nicht namentlich genannt werden muss. Er arbeitet nicht im öffentlichen Dienst. Ist 22 Jahre alt, wird Notsan, aber ist halt Rettungssanitäter. Macht während der Ausbildung springt er gelegentlich eben über diese und jene Plattform ein und er hat, bekommt da auch einiges an Geld. Er schreibt, ich habe mich auch lange davor gescheut, vor allem, weil man immer nur von der einen Wache dieses typische, ja, die Börse, geldgeile Idioten, die nichts können und so weiter hört. Und bei den Einsätzen habe ich selber aber noch nicht einmal sowas erlebt, dass jemand sowas gesagt hat, auch auf vielen Wachen nicht. Da ich aber Geld neben der Ausbildung brauche, habe ich mich einfach zwanglos entschieden und mich spontan angemeldet. Und ich bin erstaunt gewesen, wie breit die Masse von Vermittlungen doch ist. Jedoch auch, dass fast in jeder Abmachung definiert wird, dass egal was man ist, man nicht darüber sprechen soll. Das könnte sonst bei den Kollegen schlecht ankommen dort. Na, natürlich. Er persönlich findet, dass wie eine Börse durchaus gut zu gebrauchen ist, dass man damit Engpässe gut ausgleichen kann und natürlich sich was für die Ausbildung, die auch mager bezahlt wird, für einen Dienst, wo man teilweise als Rettungssanitäter auch schon verscherbelt wird, doch schlecht bezahlt wird. Er hat das mal verglichen hier auch, so wie ich das als RS bekommt, er so 20-35 Euro die Stunde vor Steuern und als Rettungssanitäter im öffentlichen Tarif bei einer Stadt liegt sein Gehalt vorher bei rund 16 Euro pro Stunde vor Steuern. Ne? Und das ist natürlich schon klasse für einen Azubi. Muss man immer gucken, ob dann nicht die Notsan-Ausbildung ein bisschen zu kurz kommt. Aber das muss er ja für sich selbst ausmachen. Ne?
Der Felix schreibt auch dazu, er sagt, er ist 27 Jahre Notfallsanitäter und
der ist Freelancer, ne? Genau.
Seit September 22 Notfallsanitäter und seit 17 Rettungssanitäter, genau. Und der arbeitet auf einer kleinen Landwache und er sagt, ihm ist es einfach zu langweilig da und deshalb freelanced er eben, einfach um neue Leute kennenzulernen und mehr Einsätze zu fahren. Also er ist jetzt schon in Berlin, Bayern, Brandenburg, NRW, Niedersachsen im Einsatz gewesen. Er sagt, er findet das unfassbar interessant, dass er eben so rumkommt. Er findet, das macht ihn glücklich, neue Gegenden kennenzulernen. Natürlich sagt er auch, es ist lukrativ, unter 40 Euro die Stunde sagt, er dreht sich da selten ein Rad und er sagt, natürlich gibt es auch viele Schattenseiten, die lange Fahrzeit vor einem Dienst ist kräfteraubend. Es ist manchmal schwer, sich einzuarbeiten oder gar wenn zwei unbekannte Honorarkräfte, gut, das ist der Worst Case, auf dem Auto sitzen, sind Ausrückezeiten von 2-3 Minuten keine Seltenheit, da man sich erstmal orientieren muss. Auch wird man öfters mal schlecht empfangen, wobei das eher die Seltenheit ist, die meisten sind sehr interessiert und er hat jemanden getroffen, der hauptberuflich Honorarnotfallsanitäter ist, auch krass. Mhm. Und er sagte, wenn du ganz klar, wenn du richtig Geld verdienen willst, dann hast du kein Leben mehr. Denn es ist nun mal so, du bist halt nur unterwegs. Und das ist halt so die Schattenseite. Das sagt er halt auch. Fazit, um Erfahrung zu sammeln, um sich ein finanzielles Polster aufzubauen, mega Sache. Und wenn man Bock hat, sein Leben aufzugeben. Mhm. Genau, also ich kenne auch einen, der fährt sogar bis in die Schweiz. Der ist halt nur unterwegs, ne?
Ja. Ja, na klar, also der ist unterwegs, aber genau das ist es auch, ich finde es tatsächlich auch erquickend, wenn wir unsere SFN-Kräfte haben, die teilweise noch früher in Hamburg, Kiel gefahren sind, auch in anderen Städten und dann auch mal davon berichten, teilweise auch andere Handlungsabläufe so ein bisschen haben für sich, aber das bringt mal Bewegung rein. Auch bei unseren älteren Kollegen, die ja sonst immer sagen, oh, die Neuen und so weiter, die sind wirklich entzückt. Ne? Also auch wenn das jüngere Leute sind, die dann doch mal ein bisschen vorpreschen und sagen, oh, ich mache hier was, aber selbst da haben sich unsere alten Kollegen, die ja immer so ein bisschen für Gewohnheit sind, doch überzeugen lassen, dass das gar nicht so schlecht ist. Es sind keine Freelancer bei uns, es sind wirklich also diese ehrenamtlichen Kräfte. Man kann es aber so ein bisschen bezeichnen, werden nur halt schlechter bezahlt, weil es ehrenamtlich ist und das macht wirklich Spaß. Also wirklich, bringt auch mal was rein leider. Sie selbst sagen auch, okay, jetzt haben wir mal Rostock kennengelernt, da muss man noch einiges machen. Da bin ich noch mal ganz froh, dass auf meiner Wache das vielleicht ein bisschen anders ist und ein bisschen moderner. Ne, aber auch daraus kann man lernen und diese Stimmen kann man auch mitnehmen, um vielleicht bei sich selbst was zu verbessern, auch mal in unseren Abläufen. Also gar nicht so schlecht. Die Vroni, die sagt aber eher so, ja, sowas bringt gern mal Unruhe rein. Hier geht es aber auch eher wieder um das fast auf jeder Wache ein Freelancer gerne mal zu sehen ist, dass die natürlich mehr verdienen, aber letzten Endes ersetzen sie schon viele Dienste und die Kollegen, die fest auf der Wache sind, werden oft nicht angerufen, also auch gemischte Gefühle bei ihr. Ne, dementsprechend sagt sie eben, das letzte Problem, und dann höre ich auch zu schwafeln, die Freigaben sieht sie auch eben als schwierig an, aber das ist ja, wie gesagt, ein Systemproblem. Ja, also das sieht sie eben so. Also im Grunde genommen, die meisten E-Mails, die wir so bekommen haben, sind eher positiv. Die sagen wirklich, das ist toll, wir haben Leute, die was ersetzen oder wir lernen eben was kennen. Auch der Kollege, den ich hier so kenne, der das ganz viel macht, wodurch unsere Kollegen teilweise in Rostock, also auf allen möglichen Wachen wird gerade darüber geredet, ja, da jetzt auch drauf gekommen sind, dass man da doch mal einen kleinen Zuverdienst hat, aber auch einfach mal rauskommt aus der Suppe.
Also das war auch der große Fehler des Spiegel. Eigentlich wollen sie es kritisieren, ja. Dann wird es aber so breit getreten, dass es jetzt am Ende des Tages dann jeder macht und sich jeder mal diese App lädt. Und ja. Trotzdem wird natürlich, wenn jetzt jeder freelance, dann wird natürlich aber, dann hast du wieder ein unfassbares Angebot und dann sind halt die goldenen Zeiten auch vorbei.
Richtig. Ja, wenn wir jetzt unseren Podcast hören, es tut uns leid.
Tut uns leid. Wir läuten das Ende ein. Nein, Spaß beiseite. Aber ich sehe da überhaupt kein Problem. Ja. Ich finde ehrlich gesagt diesen Spiegel da Artikel ein bisschen drüber.
Ich glaube,
die tun ja wirklich so, als keine Ahnung. Den Patienten, der ist froh, wenn er überhaupt eine RTW kommt, ja. Und wir reden ja insbesondere im Land davon, am Land oder eben auf dem Land. Wenn dann ein RTW abgemeldet wird, dann reden wir davon, dass der nächste 40 Minuten braucht. Das ist jetzt nicht im Sinne des Patienten. Dann kommt die Reha und ich denke, da wird mir jeder zustimmen. Dann lieber der Freelancer als gar keiner. Und dass das mit dem hauptamtlichen Personal Probleme gibt, das kann ich voll verstehen. Ich denke auch, also im Rettungsdienst ist ja immer diese, ich habe das beste Leben Politik. Also wenn du einen Rettungsdienst oder einen Feuerwehrmann fragst, der hat immer das beste Haus, das beste Auto, alles am besten geregelt, der hat die beste Steuererklärung, jeder hat immer das Beste vom Besten, das Leben komplett durchgespielt. Ja. Und dann ist es natürlich doof, wenn irgendwie auf einer kommt, der sagt, ich hab's aber noch besser. Und das weckt natürlich Neid und entsprechend neigt man dann dazu, das einfach nur schlecht zu reden. Grundsätzlich, wie gesagt, ich kenne einen, das ist ein super kompetenter Notsan, und soweit ich das beurteilen kann. Und als kleiner AS.
Ach ja, und da müssen wir nochmal drüber reden.
Ja, und ja. Ansonsten, why not? Also letztlich, es gibt immer Leute, die es bezahlen. Insofern, die stellen sich nicht selbst
Leute,
da ein.
Ihr könnt fast alle freelancen. Das ist möglich durchaus. Ihr müsst auch nicht an Arbeitszeitgesetz halten, ihr müsst euch an die Meldepflicht halten dazu. Ja, das ist nun mal so. Auch euren Arbeitsvertrag bitte prüfen. Aber regt euch nicht auf, wenn ihr es nicht selbst mal macht oder probiert habt. Ne? Also das kann man durchaus machen. Ist bestimmt auch mal interessant, wie gesagt, woanders reinzugucken und halt was auch dazu zu verdienen. Ne? Und an alle Hilfsorganisationen, Arbeitgeber und sowas können wir, oder würde ich jetzt mal in unserem Namen so appellieren, sich das mal zum Beispiel ziehen, beziehungsweise zu gucken, kriege ich sowas vielleicht auch ohne Freelancen hin, indem ich die Arbeitsbedingungen verbessere, die Bezahlung eventuell verbessere oder vor allen Dingen, oder zumindest erstmal, wenn jemand aushilft, diese Bezahlung zu verbessern. Also so holen aus dem Frei für, wie gesagt, ein paar Euro ist halt einfach nichts. Ne? Und da steht auch keiner mehr auf für. Das ist einfach so. Dafür müssen wir viel zu oft dafür, ich merke es selbst wieder bei mir, bin wieder total kaputt, morgen wieder Tagschicht. Also heute, wo ihr das hört, bin ich in der Tagschicht. Ich bin echt kaputt und teilweise gehe ich nur noch von einer Schicht in die nächste und so in der Zeit, in den Zerro, wo ich nicht mache, bin ich schlafen auf dem Sofa, weil ich wirklich kaum Antrieb finde irgendwo. Ne? Weil du nur noch am Arbeiten bist. Schade eigentlich.
Ja. Man muss aber trotzdem natürlich dazu sagen, nutzt diese goldenen Zeiten, denn ja. Ich denke, das wird auch wieder vorübergehen. Also das wird sich, denke ich, wieder regeln.
Erst wenn die ersten Dumping-Sanitäter kommen.
Genau. Aber es wird nicht die nächsten 50 Jahre so weitergehen. Genau, es könnte sich sogar in eine voll negative Richtung entwickeln, dass du irgendwie dann da noch nicht mal mehr irgendwie das angeboten kriegst, wofür ein Hauptamtlicher quasi käme. Also ja, ich bin gespannt.
Ich kann auch sagen, Erfahrungen über, das ist beim DJ genauso. Früher war DJ so, gibt's ganz wenige. Dann hat sich ja so diese Plattenspieler weg, ne? Das war ja noch meine Zeit, so Plattenspieler und CD-Spieler. Dann hast du ja diese Konsolen und der Computer ist dazugekommen und dann konnte plötzlich jeder DJ machen. Ja, und dementsprechend gab es dann auch plötzlich Dumpingpreise. Da sind DJs die ganze Nacht über für 75 Euro aufgetreten hier in Rostock. Das ist nichts, ne?
Und aber auch das ist ein Effekt, weil man eben damals diesen Rettungsassistenten abgeschafft hat. Natürlich. Also das ist nicht zu unterschätzen, dass du, wenn du RS bist, du super schnell gewesen und RA halt auch super schnell, wie viele Leute das jetzt nicht mehr machen und es auch gar nicht machen müssen. aber fast jeder hat ja im Zivildienst irgendwie diesen Assistenten gemacht. Also jeder, eigentlich jeder hat den Assistenten gemacht. Und glaubst du mir, ich hätte es auch noch gemacht. Ja. Und
als Ergänzung übrigens, ne? Also berufsbegleitend habe ich es dann nachher weiter gemacht.
Genau. Und diese Leute fehlen jetzt einfach und das kriegst du halt über den Notsan, das perspektivisch einfach nicht gedeckt. Vor allem nicht über diesen 5 Ausbildungsplätzen im Jahr.
Deshalb, nicht nur das, wir haben auch viel, wir bekommen noch viel mehr Wachen. Ne? Mecklenburg-Vorpommern, über 200 Wachen. Viel Spaß damit. Ja,
also man rennt dem Bedarf hinterher. Aber auch das ist zum Beispiel, da könnten wir jetzt wieder die Rolle rückwärts machen und sagen, okay, Advanced Paramedic Notsan, RA, Zwischenstufe auf dem RTW. Und er ist halt eben ganz unten und im Zweifel treffen sich alle drei an der Einsatzstelle und der Notsan sagt eben, wo der Hase langläuft. Gut, aber ich glaube, da sind wir auch noch weit von entfernt. Also wenn London, das muss ich mal geben, London, mit wie vielen Millionen Einwohner haben die?
Ja, naja, mehr.
London hat, glaube ich, 12 ich Millionen nicht. Oder so, kann das sein?
Geografie und, ja.
8 Millionen Einwohner, 9 Millionen Einwohner fast. Google. 9 Millionen Einwohner. Mit einem Arzt, wenn die das hinkriegen, da fragt man sich ja, warum man sich hier teilweise in Deutschland mit NEFs völlig totbedarfsplant.
Ja.
Ja.
Fachkompetenz, die im Rettungsdienst eben auch herrscht, die aber nicht genutzt wird oder sich kaputtgespielt wird durch Freigaben oder Verbote, wo eigentlich keine sein müssten. Also das beste Beispiel, was ich immer gerne nenne, ist, dass auf manchen RTWs noch Theophyllin drauf ist. Ein Medikament, was eine therapeutische, ganz geringe Breite hat bei Asthma und so, gibt man das gerne in Atemnot. Da trauen sich viele Ärzte nicht mehr ran. Warum ist sowas auf einem RTW, ja, wohingegen eben andere Medikamente viel leichter gegeben werden können? Ich genauso, ne, da muss man vieles differenziert betrachten, aber den Leuten auch mal ein bisschen vertrauen. Wenn man dafür sorgt, dass man die eben so weit fortbildet, dass sie kapiert haben, wann welches Medikament gegeben wird, in welcher Wechselwirkung, Nebenwirkung und so weiter. Das gehört dazu. Ein Medikament darf nur dann verabreicht werden, wenn du das alles weißt. Fertig. Und warum muss dann immer noch ein Arzt dazukommen? Warum kann ich den nicht zum Arzt bringen?
No. Genau, also ich denke auch nicht, du kannst jemanden nicht auf Medizin ausbilden, mal so eben.
Nein, natürlich nicht.
Aber du kannst, denke ich, auf so kleine Themenfelder kannst du Menschen schon sehr gut trainieren. Also es gibt auch Unfallchirurgen, die sagen, nimm mir hier irgendeinen Typen, stell mir den hier hin ein Jahr, der kann dir Knie operieren. Der kann dir dann nur das Knie operieren, aber der wird das auch genauso gut können, wahrscheinlich dann, jetzt betrieben gesagt, nach ein paar Jahren, wie der dafür studieren musste. Ja. Da geht es halt um diese kleinen Inselaufgaben. Und ich denke, da gibt es ganz viele von dem Rettungsdienst. Und so krass facettenreich, wie wir uns den Rettungsdienst teilweise reden, ist er ja dann auch nicht am Ende des Tages. Ja. Insofern, ich denke schon.
Und liebe Ärztinnen und Ärzte, ne, gebt doch mal zu, also ihr habt da weitaus Komplexeres gelernt, aber so viele wollen auch gar nicht mehr Notarzt fahren. Viele Ärzte wollen ja eher behandeln, weiter behandeln. Manche wollen das auch, bestimmt, aber wir nehmen euch ja nicht so viel weg. Wir unterstützen das Ganze in gewissen Prozessen und holen euch dann dazu, wenn es wirklich kritisch wird. Nicht bei jedem Blutdruck, nicht bei jedem kleinen Schmerz, wo man sagt, jetzt muss ich eine Nadel legen und Medikament geben. Da kann ich es auch verstehen, wenn der ein oder andere Arzt sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr, ne? Oder es ist dann auch gnatschig. Ja, kann ich verstehen, weil ich wüsste auch, was ich da geben könnte und was passieren würde, wenn die Nebenwirkungen da sind. Aber unser System möchte es so. Und ich glaube, davon müssen wir einfach weg, dieses Denken, wir würden denen da irgendwas wegnehmen. Also die Medizin wird immer ein Studium bleiben, was sehr komplex ist und niemals durch Notfallsentit ersetzt werden kann, aber in gewissen Bereichen wie den Rettungsdienst eben schon.
Ja. Aber ist es nicht so, könnte ich jetzt nicht nach Österreich gehen, könnte ich mir jetzt nicht dann den Notfallsanitäter anerkennen lassen und dann der Hubschrauber fliegen?
Na, Hubschrauber, das wäre völlig paradox, nicht, aber, oder? Ja, ne? Also ich könnte mir wahrscheinlich NKV könnte ich mir auch schon an... Ne?
Müsste ich alles machen,
ja, natürlich, so, das NKI, ja.
NKV.
Ja, ja.
Und dann könnte ich ja Hubschrauber fliegen. Das wäre der Witz, so, weißt du?
Du weißt,
hier irgendwie nur die Krönung der Krönung und also...
Mein Freund hat auch schon trotzdem. Weil wir so viel geschwärmt haben davon... Christian, wollen wir nicht nach Österreich ziehen? Wollen wir nicht nach Wien gehen? Ne?
Wien bin ich direkt dabei, wirklich. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht doch mal fragen soll, ob ich vielleicht so einmal im Monat mal...
Da wäre ich dabei. Wenn du das machst, wirklich, dann... oha.
Ja. Wir zwei auf der Zentrale 1.
Ja, Zentrale 1, hallo. Und abends
dann erstmal eine Dialektschulung
mit allen mit dabei. Und, das wäre schon lustig auf jeden Fall. So, mal überlegen. Freelancer in Wien. Nee, wie gehen wir mal? Gut. Ihr könnt ja noch eure Meinung schreiben. Ihr wisst ja, info@retterview.de. Unser Anrufbeantworter steht auch immer unten in den Shownotes mit drin. Den Spiegelartikel, der ist aber, glaube ich, mit einer Paywall versehen. Packen wir euch natürlich auch noch mit rein als Quelle. Das gehört sich ja so. Und wir sind auf jeden Fall nochmal auf die Kommentare zu den Rettungssanitätern in Berlin gespannt. Es wird auch was zu den Schulsanitätern in der nächsten Folge wieder geben, denn auch da gab es wieder Meinungen. Die wollten wir heute aber, wie gesagt, weggelassen. Und ja, war schön, dich wiederzusehen. Heute übrigens auf YouTube seht ihr es gerade ganz schneidig. Ja, und ich so
underdressed. Das ist nur, weil ich direkt aus dem, ich bin jetzt zurückgekommen von einem Geburtstag, der gestern war. Und dann bin ich jetzt direkt hier vors Mikro gehüpft. Ist jetzt 8 Uhr. Und dann werde ich mich jetzt gleich mal.
Da müssen wir nochmal auswerten. Hier angetrunken, wahrscheinlich hier noch Podcast. Nee. Da wird das ein oder andere Sektgläschen bestimmt gefallen sein, ne? Nein.
Bei unserem E-Scooter musst du bei Karneval in Köln so eine komische Aufgabe machen, damit du die fahren darfst.
Finde ich super. Klasse.
Das kannst du aber betrunken nicht, ja.
Okay, ja gut. Hast du noch geschafft. Ja. Gut, bist durch. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Schöne neue Woche und viel Spaß. Und vor allen Dingen bleibt trotzdem immer noch vorsichtig, auch wenn am 1.3. die Schutzmaßnahmen fallen. Ihr dürft selbst entscheiden, wann ihr euch schützt und wie ihr euch schützt. Das bleibt jedem offen. Und lasst euch da nicht reinreden, wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst euch schützen. Also in diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zur nächsten Woche.
Ciao, ciao. Tschüss.
Retterview.
Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.